Damit darf ich zum nächsten Highlight übergehen des heutigen Abends. Der Frau Primaria Breyer-Kornsal von der Lungenabteilung in der Klinik Hietzing vorstellen und einladen, ihren Vortrag zu halten. Diesmal logischerweise über die pulmonalen Nebenwirkungen unserer Therapien. Liebe Robert, danke fürs Kommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich muss sagen, ich habe es jetzt schon sehr genossen. Ich hoffe, ich kann ein bisschen dazu beitragen, weil ich sehe, das betrifft uns ja doch alle, dieses Thema. Noch hier meine Offenlegung, bevor ich anfange. Und ich werde jetzt gar nicht ins Detail gehen, weil ich meine, Sie alle arbeiten mit diesen Therapeutikern, den Immuncheckpoint-Inhibitoren. Ich will nur vielleicht kurz betonen, dass wir sehr stark ins Immunsystem eingreifen und dadurch auch tatsächlich eine immunologische Reaktion hervorrufen. Und das kennen wir, Sie alle haben sicher mit Autoimmunerkrankungen auch zu tun. Das ist schon ein sehr gemischtes Bild. Und es gibt ja nicht ganz klare Detektion, es gibt auch nicht die ganz klare Lösung immer. Es gibt Vorgänge, an die wir uns halten, aber es ist doch wirklich auch schwierig manchmal, das gut zu detektieren. Es hat sich sehr viel getan, also wenn man es sich überlegt, nicht nur in der Dermatologie, auch in der Pneumologie. Diese Therapeutika haben natürlich Einzug gewonnen, wenn Sie sich die Indikationsstellungen anschauen, so über den Körper durchgehend, dann sind wir jetzt wirklich in einer Situation, wo einfach auch die Masse und die Menge an Patientinnen deutlich mehr sind, als wir es noch vor einigen Jahren hatten. Und damit, weil man hat da manchmal das Gefühl, und jetzt kommen ganz viele Nebenwirkungen auf uns zu, tatsächlich so, es wird einfach mehr verwendet. Das muss man jetzt mal fairerweise auch sagen. Was sind die Nebenwirkungen oder wo sind sie? Und da sehen Sie auch tatsächlich so viele Indikationen, wie es derzeit gibt, gibt es auch Möglichkeiten der Nebenwirkungen. Und hier ist es tatsächlich so, wenn wir uns jetzt die Gesamt anschauen, haben wir eben 9 bis 15%, je nachdem, welche Literatur Sie sich anschauen. Aber gerade diese Grad 3 bis 4, das sind ja die Patientinnen und Patienten wirklich bedrohen, so muss man es ja auch sagen, 9 bis 15%. Jetzt in der Lunge ist es so, da haben wir zwei Möglichkeiten sozusagen oder zwei Formen, wie wir diese Nebenwirkungen, wie sie vorkommen. Das eine ist eine eher wirklich tatsächliche Autoimmunreaktion, also eine Lymphadenopathie, die meistens hilär ist, ist auch natürlich schwierig zu erkennen und vor allem meistens asymptomatisch. Das ist doch ein bisschen schwieriger, macht uns aber gar nicht so viel Kopfzerbrechen, wie dann letztendlich die Pneumonitis, um die geht es jetzt vor allem. Nun, das, was der Ludwig jetzt schon angesprochen hat, das ist ganz wichtig, wir sind ja sehr in der personalisierten Medizin, wenn wir solche Therapeutika verwenden. Und jetzt geht der nächste Schritt weiter in der personalisierten Medizin. Wir wollen auch wissen, wer bekommt welche Nebenwirkungen. Also das ist eine Ambition, die wir alle haben. Und es gibt sehr viel Forschung jetzt in dem Bereich. In den letzten Jahren hat das deutlich zugenommen. Und in der Lunge ist es tatsächlich so, dass jüngere Patienten offensichtlich hier eine Prädisposition für diese Nebenwirkungen aufweisen. Ein sehr schlechter primärer Status und Rauchen. Natürlich, wir dürfen nicht vergessen, Rauchen ist immer noch ein deutliches inhalatives Toxin, gerade in Österreich. Und es ist eine vorgeschädigte Lunge natürlich prädisponiert, da besonders zu reagieren. Und da kennen wir ja alle, und das wissen Sie auch, wir haben diese chronischen Atemwegserkrankungen, gerade die COPD und das Asthma und auch die Fibrose, also Menschen, die bereits eine pulmonale Grunderkrankung, Vorerkrankung haben und derzeit vielleicht gar nicht sehr viel leiden, aber die natürlich sind prädisponiert. Das heißt, die Nebenwirkungen in der Lunge sind wir natürlich vor allem bei den Patientinnen und Patienten mit Lungenkrebs. Das, was wirklich auch ein Thema ist, und das sind Sie Gott sei Dank ein bisschen außen vor, diese vorbestrahlten Lungen. Ja, und wir sehen das tatsächlich jetzt auch im Bereich des Mammakarzinoms. Ja, weil das Sie wissen ja, das Strahlungsfeld kann man nicht so ganz einschauen, sondern hinter der Mama ist ja auch das Lungengewebe. Und das ist schon etwas, mit dem zum Beispiel gerade jetzt in der Gynäkologie, ja, in der Gynäonkologie ein großes Thema wird, wo wir immer mehr Kooperationen haben, weil eben die Nebenwirkungen in die Lunge gehen. Und wenn wir uns jetzt anschauen, sozusagen, wer macht was, das ist ja auch so ein Thema, welches Therapeutikum verursacht welche Nebenwirkung, das sehen Sie, es hat schon sehr wohl damit zu tun, ob man es solo verwendet, also nicht nur welches Produkt, sondern ob man es solo verwendet oder in Kombination. Und wenn wir uns anschauen, also gerade in der Solo-Verwendung, dann haben wir doch auch Inzidenzen, die weniger sind oder Prävalenzen letztendlich, als wenn man sie in Kombination verwendet. Und da kommt die Dermatologie ins Spiel. Das habe ich jetzt auch wahrgenommen, dass sie da sehr viel in der Kombination machen, was in der Lunge per se jetzt noch gar nicht so das große Thema ist, weil wir ja immer noch wirklich im Status sind, dass wir es begleitend mit der Chemotherapie einsetzen. Das, was mir nur wichtig ist, weil das auch wichtig ist in der Therapieentscheidung letztendlich, gibt es wirklich etwas, dass ich mich auf Basis der Nebenwirkung entscheide, welches Therapeutikum ich verwende? Nein, das ist nicht so. Und das ist auch wichtig. Das heißt, wirklich, dafür brauchen wir auch die Fachspezialisten und Spezialisten. Sie suchen aus, sie sagen, das brauche ich. Wir kümmern uns dann um die Nebenwirkungen, wenn es soweit ist. Das, was für uns wirklich immer ein Thema ist, und das ist auch beim Ludwig, habe ich mir das gedacht, ist, wann tritt was letztendlich auch auf? Ja, weil du kannst ja die Patienten nicht jede Woche durchscreenen. Ja, das muss uns auch klar sein. Und hier ist gerade bei der Lunge, da sehen Sie es, ein bisschen zeitverzögert als zum Beispiel bei den Hautnebenwirkungen. Ja, und die Hautnebenwirkungen haben ja den Vorteil, wir können sie sehen bei der Lunge, muss man aufpassen, dass man durch diese Zeitverzögerung nicht vergessen, dass ja vielleicht die Ursache dafür dieser Immun-Checkpoint-Inhibitor war, weil das passiert dann so lange später, dass man oft natürlich gar nicht mehr dran denkt, vielleicht, wenn die ersten Symptome auftreten. Und das, was uns morgen Sorgen macht, ist eben die Pneumonitis. Und Pneumonitis ist ein Oberbegriff, ein sehr großer Begriff. Und Sie sehen hier, wir sehen dann im Lungengewebe bestimmte, es wird das Milchglas bezeichnet, je nachdem, wer die befundene Stelle ist. Alles, was so weiß ist in der Lunge, das ist ja ein Zeichen, da tut sich was, da passiert was. Das, was ich nur als mitgeben möchte, ist, wir können nicht immer ein Schnittbild machen beim leisesten Verdacht, aber wir können sehr niederschwellig Lungenröntgen machen. Und das ist auch ganz wichtig, dass man weiß, auch schon ein Lungenröntgen, vor allem im Vergleich, und das machen wir nicht anders, also wir schauen kein Lungenröntgen und sagen, das ist sicher eine Pneumonitis, sondern wir schauen es uns vor allem auch im Vergleich an. Also kann das in zeitliche Korrelation gestellt werden. Das hören wir immer wieder, dass dann die Frage, soll man immer gleich ein CT machen, soll man regelmäßiger CT machen, auch das wäre ja eine Möglichkeit bei den Inzidenznummern oder Zahlen, aber tatsächlich lieber mal auf ein Lungenröntgen und dann, ob es ein Schnittbild geben soll oder nicht, das kann man dann gemeinsam besprechen. Das Muster, das ist Pneumonie, dieser große Begriff, ja, ist ein Oberbegriff für sehr viele verschiedene Muster und deswegen müssen Sie uns auch ein bisschen manchmal verzeihen, dass wir sagen, wir wissen es eigentlich nicht genau oder wir können es nicht genau detektieren. Es sieht aus wie eine interstitielle Pneumonie, es sieht aus wie eine kryptogen organisierende Pneumonie, die am häufigsten vorkommt und ich darf auch noch zu sagen, zum Beispiel bei der COP, die sehr häufig als Nebenwirkung, also die Pneumonie, die es vorkommt, ist es tatsächlich so, das sind auch Bereiche, die können wandern innerhalb der Lunge. Ja, das ist ganz schwierig auch zum Teil, aber das ist nur ein Oberbegriff, die Pneumonitis für sehr viele verschiedene Veränderungen in der Lunge. Das, warum ich das zeige, ist mir noch Folgendes. Diese Nebenwirkungen sind im Lungengewebe und vielleicht nochmal, dass ich kurz erinnern, die Lunge besteht aus den Atemwegen, also da, wo die Luft hineinwandert und wieder hinauswandert und um die Atemwege ist erst dieses Gewebe. Und deswegen ist alles, was das Gewebe anbelangt, nicht etwas, was man immer ganz schnell mit Symptomen vielleicht wahrnimmt als Patient oder Patientin. In den Atemwegen, Sie wissen, einen COPD-Patienten kennt wirklich jeder, der pfeift aus allen Löchern, das können wir erkennen. Das ist eine Erkrankung der Atemwege. Gerade im Bereich des Lungengewebes ist es manchmal sehr schwer für die Patienten selber das wahrzunehmen und zu beschreiben. Auch wir machen natürlich eine Gradeinteilung entsprechend den internationalen Kriterien. Nicht unähnlich zur Dermatologie werden die gerade oft auf die Bereiche, die betroffen sind. Wie viel vom Lungengewebe ist betroffen? Und so machen wir dann die Gradierung. Ich glaube, das ist in der Dermatologie nicht unähnlich. Also wir haben in etwa 3-5%, das heißt, wir sind zum Glück nicht immer gefragt, wenn es in Nebenwirkungen sind, ganz, also gar kein Vergleich, vor allem gerade was die Hepatitis anbelangt oder die gastrointestinalen Nebenwirkungen, aber wir haben oft schwerwiegende Verläufe, wenn es denn so ist und deswegen ist ein frühzeitiges Daran-Denken letztendlich wirklich wichtig und auch Detektion. Im Median, und das habe ich vorher gemeint, kommt es nach 2,6 Monaten. Und deswegen, dass man wirklich daran denkt, es ist nicht immer gleich und nicht immer schnell nach Therapieinitiierung. Es kann bis zu 3 Monate oder sogar bis zu 12 Monate. Und das sehen wir dann oft im Verlauf, dass dann ganz spät auch die Diagnose kommt, weil das so weit weg ist von der Therapieinitiierung, dass man nicht mehr daran denkt unbedingt. Und wie gesagt, eben respiratorisch Vorerkrankte haben schlechtere Karten oder haben das häufiger und in der Kombinationstherapie oder eben Vorbestrahlte. Und das, was Sie, und darum geht es ja, wie detektieren wir es oder wie können wir es sagen? Es ist tatsächlich so, es ist oft ein Husten, und ich sage es mal, es ist nicht immer dieser Husten, dass die Leute sagen, ich muss dann stehen bleiben und ich huste die ganze Nacht durch. Es ist oft, beginnt es wirklich mit einem Hüsteln. Ja, und jemand, der das nicht vorher hatte, der kann das wahrnehmen, wenn er weiß, dass es eine Nebenwirkung ist. Und eine Dyspnoe. Und die Dyspnoe ist deswegen, weil eben dieses Parenchym, dieses Gewebe betroffen ist. Und die ist auch nicht so, dass sie sagen, ich kriege keine Luft mehr plötzlich. Es ist schon ein sehr kontinuierlicher Prozess, ja, diese Pneumonitis. Das heißt, auch die Symptome nehmen kontinuierlich zu. Das bei der Vorbestrahlten, das gehe ich noch schnell durch, das ist natürlich immer ganz schwierig, wenn wir dann was Neues sehen, weil es kann ja auch tatsächlich sein, dass es einfach wieder eine Verschlechterung des Originalzustandes ist oder der Bereich, der bereits bestrahlt wurde. Es kann auch eine Pneumonie sein, und ich verzeihe auch, dass wir das nicht immer gleich sofort sagen können, denn wenn man einen CRP-Anstieg zum Beispiel sehen, können es auch ein Tumorbock, also es ist nicht immer gleich so einfach, aber müssen, und das machen wir auch gezielt, eine Pneumonie ausschließen, weil das kann nicht unähnlich ausschauen. Es gibt ja auch Infekte, und Sie haben ja Patienten mit einem reduzierten Immunsystem, weil das machen wir ja. Und dann gibt es auch immer wieder diese Möglichkeiten, dass wenn wir eine Pneumonitis behandelt haben, das war ja diese Rezidivfrage, auch wir können das wieder sehen, aber manchmal ist es eben nur so ein Flair, dass diese Symptome und diese Veränderungen wieder beginnen, sogar nach Beendigung der Immuntherapie. Und das darf man nicht vergessen, es könnte auch eine Tumorformation sein, ein Malignom. Sie haben den Metastasen zum Beispiel, das ist eine Möglichkeit, oder für uns kann es noch ein Karzinom sein oder auch eine Lungenmetastase. Also das muss man schon wirklich gut evaluieren, damit wir nicht etwas übersehen. Ja, und nicht einfach, das ist eine Pneumonitis, das passt gut dazu, sondern auch wir müssen hier das interdisziplinär besprechen und führen. Deswegen bin ich sehr dankbar, dass das heute überhaupt stattfindet in der Form, aber auch überhaupt, dass es ja vorher schon gesagt hat, wie wichtig ist überhaupt, dass wir uns austauschen. Ja, und wir profitieren alle von dem Tumorboard, am allermeisten die Patienten, den Patienten, das ist nachgewiesen. Und da geht es halt darum, dass man wirklich so etwas bespricht, dass in der Korrelation zu Therapiebeginn ist es ein zeitlicher Zusammenhang. Nicht jedes Milchglas, das uns immer präsentiert wird, ist tatsächlich ein Thema einer Pneumonitis. Oftmals ist es eine leichte Überwässerung, die stattgefunden hat. Also ich muss schon sagen, differenzialdiagnostisch muss man das gut klären. Und das ist es, und dafür gibt es letztendlich ja uns, muss es invasiv abgeklärt werden oder nicht mit einer Endoskopie. Und diese Entscheidung müssen wir einfach treffen, und das machen wir auch. Eine Endoskopie ist ein Eingriff, den wir uns leisten können, den man sich leisten soll, im Sinne von dem Patienten kurzzeitig zu sedieren und diese Intervention zu machen, damit wir wirklich auch eine histologische Probe haben. Ich sage es aber, die meisten Fälle können wir tatsächlich so gut in Zusammenhang, so ganz klare Bildgebung, dass wir sagen können, das ist eine Pneumonitis, und da beginnen wir eigentlich schon mit der Therapie. Also nicht jeder muss invasiv abgeklärt werden. Und hier möchte ich Ihnen nur mal kurz so einen Verlauf zeigen, wie er einfach vorkommt. Sie sehen links oben, wir haben es nicht immer nur gesunde Lungen. Eine gesunde Lunge dürfte nicht sozusagen so große Blasen haben, wie Sie sie hier sehen, oder auch hier ein bisschen kleiner. Das ist schon eine Lunge, die in einem ein Emphysem hat. Der Patient war da nicht, das war nicht einmal bekannt für den Patienten, aber Sie sehen schon, das ist keine prima ganz gesunde Lunge. Und dann haben Sie halt natürlich diese Formation, das war ein Patient mit einer Strahlenpneumonitis entwickelt hat, weil auch die Bestrahlung kann Pneumonitiden erzeugen. Und das ist dann gut, unter Therapie, Steroidtherapie sehr gut zurückgegangen, haben wir gut behandeln können. Aber letztendlich sehen Sie, und das, wenn Sie es im direkten Vergleich sind, da haben wir jetzt schon eine reduzierte Lunge. Ja, es ist eine kleinere Lunge, es ist eine restriktive Lunge. Dieser Patient oder Patientin hat nicht mehr das gesamte Volumen zur Verfügung, und dann bildet sich, dann gibt es eine Immuntherapie, oft manchmal gar nicht zeitlich immer in Kontext und dann sehen Sie, auf der anderen Seite tut sich jetzt was. Und es ist nicht jetzt so einfach, könnte das jetzt eine neue Tumorformation sein, ja oder nein? Und da muss man natürlich rasch einmal therapieren, damit auch nicht hier so viel Lungengewebe verloren geht. Aber tatsächlich durch eine gute Corticosteroid-Therapie kann sich das dann doch reduzieren. Und es ist immer die Frage, soll man das dem Patienten antun? Ich verstehe das, ja, aber Tatsache, also aus der Lungen, aus der Pneumologie kommend, kann ich Ihnen sagen, für uns ist das gar keine, wir diskutieren das nicht, weil wir haben so schlechte Überlebenszahlen, wenn wir keine Therapie geben, dass der Luxus, ja, da zu warten, zu sagen, ich therapiere doch nicht, nicht gegeben ist für den Patientinnen und für den Patienten. Aber es ist tatsächlich so, wir müssen wirklich die Patienten sensibilisieren. Beginnt ein Husten, Dyspnoe, und das bitte ich Sie genauso, und ich bin mir sicher, Sie machen das auch. Aber wir klären sehr, sehr konkret auf, dass das passieren kann, damit die Leute auch rechtzeitig dann wiederkommen, sobald das auftritt. Wie ist das? Gut. Das, was ich nur noch mitgeben ist, ich weiß, dass wir eine hohe Morbidität und hohe Mortalität haben, aber Tatsache ist es, dass die Behandlung wirksam ist. Und wir sehen das auch. Ja? Also es ist wirksam, manchmal ist es tatsächlich so, dass es frustrierend ist, weil es kommt dann wieder, aber Tatsache ist, wir können etwas tun. Das, was wir, deswegen auch die pneumologische Abklärung so wichtig ist, wir haben hier ein Lungengewebe betroffen und da müssen wir ein paar funktionelle Untersuchungen anschließen. Und das eine ist eben, ist es eine Diffusionsstörung vorhanden oder nicht? Das ist eine, sozusagen wie eine Lungenfunktion wird das gemacht, also ist eine Lungenfunktion eine spezielle Form und sagt uns nur, wird genug Sauerstoff noch aufgenommen in diesem Bereich. Warum? Wenn ich mein Lungengewebe zerstöre, ist das Erste, was passiert, dass ich weniger Sauerstoff aufnehmen kann. Und es kann schon tatsächlich sein, dass man das gar nicht so spürt. Ja? Und deswegen müssen wir diese Funktionsdiagnostik machen, denn gibt es eine Diffusionsstörung, dann heißt es, der Patient kann einen Sauerstoffbedarf, auch nur kurzzeitig, innerhalb dieser Pneumonitis-Situation brauchen. Und dieser Sauerstoffbedarf, und das ist eine Diffusionsstörung, ist in Ruhe gar nicht gegeben. Also es ist schon gut, wenn Sie es messen oder sagen, der hat genug Sauerstoff, aber wir müssen auch bei Belastung prüfen. Weil gerade bei einer Diffusionsstörung hat man eine Belastungsunterfunktion mit Sauerstoff. Und eine Funktionsdiagnostik, eben um zu schauen, hat sich schon Lungengewebe so weit reduziert, dass die Person mit weniger Lungenvolumen auskommen muss. Auch das ist wichtig und das sind sozusagen die Basisuntersuchungen, die wir machen, abgesehen natürlich von Lungenröntgen, aber eigentlich CT-Thorax. Und das ist jetzt die Zukunft. Es geht darum, ob wir nicht Biomarker noch identifizieren können, die uns unterstützen, gerade im Verlauf dieser Pneumonitis oder auch in der Prädiktion, inwieweit dann eine Therapie gut helfen kann. Und auch das haben wir genauso, lieber Ludwig, also es ist nicht nur bei euch, sondern auch wir fahren da ganz einfach mit dem Finger darüber und detektieren so, aber wir haben es tatsächlich aufliegen, auch im Tumorboard, das ist ja Tatsache. Ich will es nur runterbrechen vielleicht, auch wir haben als Wundermittel letztendlich die symptomatische Behandlung, natürlich, das muss so oder so sein, aber die oralen Corticosteroide ab Grad 2. Und hier ist es nur wichtig, wir haben nicht so viel Kontakt oder so viel Angst vor dem Steroid. Warum? Für uns ist das orale Steroid in etwa wie für Sie das topische, muss ich sagen. Also wir kennen dieses Produkt, sind nicht immer glücklich, dass es so breit angewendet wird. Aber in dem Fall muss man sagen, da macht es enorm viel Sinn. Und wir können innerhalb kürzester Zeit schon den Response gut beurteilen, ja, weil die Symptome deutlich besser werden und Patienten beschreiben das auch. Ja. Abgesehen davon, dass die Sauerstoffsättigung zum Beispiel besser wird. Oder so. Also von daher, wir können das klinisch, wir schreiten zum Äußersten, müssen halt zum Patienten gehen, das kann ich dir nur recht geben. Es ist tatsächlich so, das hilft sehr, aber wir sehen sehr bald dann eine Besserung und können dann, müssen wir nicht alle paar Tage ein CT machen, wie es in manchen Ländern tatsächlich schon exerziert wird. Gut, und auch wir, wenn diese Graduierung voranschreitet, haben natürlich noch die Möglichkeit einer, also nicht nur systemischen oralen Corticosteroid, sondern auch dann eben IV. Das machen wir und da sind wir auch relativ, muss ich sagen, ein bisschen aggressiv. Wir schauen, dass wir schnell einen sozusagen einen Effekt erwirken können und wenn das nicht geht, geht es Richtung Immunsuppressiva. Und da bin ich jetzt dann schon am Ende angelangt. Mir ist nur wichtig, da gibt es ganz tolle Unterlagen, dass die Aufklärung, dass sehr viel intensive Aufklärung betrieben wird, weil es so viele verschiedene Organsysteme. Es ist aber wirklich schwierig, einem Patienten, der diese Therapie bekommt, auch zu sagen, schauen Sie, es kann eigentlich alles machen. Das ist natürlich ein großes Thema, aber wenn wir sensibel drauf sind oder eine Sensibilität entwickeln, welche Nebenwirkungen sind auch tatsächlich häufig, was haben die für Symptome letztendlich oder wie kann ich schnell detektieren, dann können wir das dem Patienten mitgeben. Somit darf ich zusammenfassen, wir haben in etwa pulmonale Nebenwirkungen, die Pneumonitis mit eher 3 bis 5%. Wir haben diese Sarkoidose-like Reaction, das ist nur eine Vermehrung, also nur, aber es ist eine Vermehrung der Lymphknoten lokal. Das ist etwas, das nicht sehr oft entdeckt oder schnell entdeckt werden kann, aber es hat für den Patienten jetzt nicht so eine Symptomatik. Und natürlich das wichtige oder das größere Thema ist eben dieses Checkpoint-Inhibitor-Pneumonitis, wie sie genannt wird. Wir haben eine hohe Morbidität und hohe Mortalität, das muss man sagen, wobei das vor allem die vorbelasteten Patientinnen und Patienten betrifft. Die Symptome sind Husten, zumeist trocken und eine Dyspnoe, die vorher nicht da war. Und wir machen dann eben diese pneumologische Funktionsdiagnostik. Wir müssen schauen, hat der Patient eine Diffusion schon, braucht er schon Sauerstoff? Und dann natürlich die Bildgebung und die Endoskopie. Und letztendlich machen wir die Therapie genauso, wie sie entsprechend der Kraterausprägung und passieren, wobei wir auch dann gerne, ehrlich gesagt, wieder anfangen mit der Therapie, weil wir wissen, wie entscheidend die ist. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Ja, großartig, lieber Robert, vielen Dank. Also wir werden heute alle unsere Teilnehmer als Spezialisten hier entlassen. Es gibt nicht mehr viel, was sie noch lernen müssen. Ich habe jetzt tatsächlich hier im Chat eine Frage gleich gefunden. Haben Patienten, die einmal immunassoziierte Nebenwirkungen hatten und den Immun-Checkpoint-Inhibitor absetzen mussten, bei Wiedereinsetzen dieser Reposition, dieser Checkpoint-Inhibitoren, ein erhöhtes Risiko, neuerlich immunassoziierte Nebenwirkungen zu entwickeln? Wie ist das in der Lunge?
Also bei der Lunge ist es tatsächlich so, sie haben dann schon einen Bereich, ja, der schon etwas erlebt hat, das muss man jetzt einmal sagen. Die Tatsache ist, jetzt sind die Zahlen da nicht so, also es ist nicht so, dass pro Nebenwirkung noch eine Nebenwirkung draufgesetzt werden kann oder sich vermehrt. Kann es lokal tatsächlich zu einer neuerlichen Pneumonitis gehen, haben wir schon immer wieder erlebt, das muss ich ehrlich sagen. Und wir sind dann aber auch sensibler bei diesen Patienten. Also jemand, der das schon gehabt hat, wird von uns deutlich mehr und öfters gescreent.
Genau, aber ich glaube, was man auch dazu sagen kann, es ist nicht 100%.
Nein. Ne?
Also auch die Reexposition, nein, ja, auch wenn man mal eine Hepatitis hatte, auch wenn man mal eine Pneumonitis oder sonstige Nebenwirkungen hatte, das heißt nicht zwingend, dass man das wieder lostritt,
nein,
wenn man beginnt.
Nein. Genau. Also das würde eine Kontraindikation zur Wiedereinführung der Therapie und das ist mir ganz wichtig, wir tun das, wir führen wieder ein, wir machen die Therapie weiter, außer wir sehen dann noch, und da muss man sagen, oder eine deutliche Progress, dann werden wir das natürlich nicht mehr.
Wir sehen natürlich, und da muss man das, glaube ich, ein bisschen in einen Kontext setzen, noch in der Dermato-Onkologie deutlich jüngere und auch gesündere Patienten. Das heißt, die Mortalität der Pneumonitis ist in der Dermato-Onkologie wahrscheinlich eher geringer. Ja, wir sehen das also ganz, ganz, das ist eine Rarität bei uns. Bei euch ist das sicher anders.
Nicht? Ja, genau. Also was den Lungenkrebs anbelangt, die Patientengruppe ist einfach eine andere, das muss man sagen, was jetzt natürlich das Alter betrifft, aber auch vorerkrankt, nicht? Viele Raucherinnen und Raucher, also Menschen, die nicht unbedingt sozusagen das Organ sehr schonend behandelt haben. Das gebe ich dir völlig recht. Aber wie gesagt, ich glaube, wir müssen wirklich die Angst vor diesen fulminanten Pneumonitiden ein bisschen heraus, das habe ich noch vor Jahren. Und das sehen wir schon, das ist nicht so, dass es die gar nicht gibt. Aber Tatsache ist, wenn man die aggressiv und viel und schnell und gut behandelt, dass da auch Erfolge da sind und Patienten tatsächlich sich davon erholen können.
Gut, wenn es eine Frage gibt, noch sehr gerne.
IgE hat mit Allergien zu tun und überraschenderweise auch mit Immundefekten und mit der Onkologie. Und Personen, die einen Gesamt-IgE-Spiegel von unter 2 haben, haben angeblich, und das ist jetzt meine Frage, ein höheres Risiko, eine onkologische Erkrankung zu bekommen. Haben Sie das auch gesehen?
Nein, also sozusagen diese für die onkologischen also Lungen, es steht jetzt vom Lungenkrebs in dem Sinne, sind die prädisponierenden Faktoren zum
vor allem die Genetik, aber auch die Umweltfaktoren, die auf einen, also sozusagen die exogenen, dass wir machen nicht einmal seriell IgE in dem Sinne, weil es dazu keine Vorgaben gibt oder in den Leitlinien nicht so beschrieben ist. Wir sehen es nicht, weil wir es auch gar nicht messen, das sage ich ganz ehrlich, das IgE ist nicht an Basis, wird auch im Lungenkrebs-Screening oder sonst irgendwas gar nicht, das ist gar kein Thema. Aber das ist also jegliche Form der Immunologie. Wir wissen ja auch gar nicht so viel über das IgE per se, aber das müssen wir eine andere Diskussion machen, weil ich komme eher aus der Asthmaforschung. Das ist nochmal wirklich ein anderes Thema, aber das IgE, dazu gibt es überhaupt keine Leitlinien oder sonst irgendwas, dass wir das vorher screenen sollen oder erwarten müssten, dass wir hier ein erhöhtes Lungenkrebsrisiko detektieren könnten. Das ist auch in keinem Screening-Programm.
Also ich glaube, worauf die Frage bis zum gewissen Grad auch abzielt ist, wir haben ja alle im Studium gelernt, dass chronische Entzündung, Inflammation grundsätzlich der Boden dafür sein kann, dass dort mal auch eine maligne Entartung entsteht. Wir kennen das ja auch aus der Haut, nicht? Also chronische Hautentzündung. Aber de facto lernen wir immer mehr, dass man das nicht über einen Kamm scheren kann und weder ein dadurch reduziertes Risiko einfach zu erklären ist, wie auch ein erhöhtes Risiko für bestimmte Tumoren. Und das muss man eben lernen aufzuschlüsseln, weil das ist zum Beispiel, jetzt, wenn ich an die atopische Dermatitis denke, ja, da gibt es vielleicht ein bisschen mehr Lymphome als in der Normalbevölkerung, aber vielleicht weniger Plattenepithelkarzinome. Also das kann man nicht sagen, Entität, das eine prädisponiert fürs andere, das muss man wirklich für die Entität aufschlüsseln.
Absolut,
ne? Ja. Absolut. Gut, herzlichen Dank, lieber Robert, für den tollen Vortrag. Danke.